Heute Morgen geht es um Psalm 16 und man könnte sagen, bei jedem Psalm geht es eigentlich um das Lob Gottes. Ich finde es persönlich super, dass mal ein Psalm als Predigtext dran ist. Ich glaube, seit ich den Beruf mache, habe ich erst zweimal über den Psalm gepredigt. Einmal war das Jahreslosung, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und dann als Vikar haben wir mal eine Reihe gemacht über Psalmen. Und sonst kommen Psalmen eigentlich nie vor. Ist eigentlich schade. Die Überlegung war, glaube ich, früher, dass man über Loblieder eigentlich nicht predigen kann. Aber ich glaube, das war eine falsche Einschätzung. Jedenfalls, jetzt haben wir Psalm 16. Und jetzt kann man gleich nichts lesen. Aber ich habe gedacht, ich bringe es mal als Übersicht. Aber nachher kann man es noch, dass man geschwind sieht, wie ist der Psalm 16 aufgeteilt. Es gibt eine Überschrift, erkennt man oben, ich habe es rot gemacht. Dann gibt es einen ersten Teil, da geht es um das Glück. Es gibt einen zweiten Teil, da geht es darum, dass mein Besitz und mein Erbe der Herr sind. Es gibt einen dritten Teil, da geht es um das ewige Leben. Und dann gibt es noch eine abschließende Bitte. Bloß, dass man geschwind so Übersicht hat, also es gibt eine Überschrift, dann gibt es drei Hauptteile und dann gibt es noch eine Schlussbitte. Und jetzt, keine Angst, man kann gleich besser lesen. Wir fangen an mit der Überschrift Psalm 16, 1a in der neuen Genfer Übersetzung, an die halte ich mich nachher in der Predigt. Da heißt es, ein Lehrpsalm Davids. Und wenn man jetzt in die Lutherbibel reinschaut, manche mögen ja auch die Lutherübersetzung, Martin Göhner liest auch immer aus Luther, da steht ein güldenes Kleinod Davids. Ich weiß nicht, wer mit dem Wort Kleinod noch was anfängt. In Nürnberg, da kann man die Reichskleinodien besichtigen. Da bin ich mal auch mit unseren Kindern hin. Ganz nett, was sind die Kleinodien? Das ist eine Kopie von der Kaiserkrone und von dem Reichszepter. Liegt eigentlich in Wien mittlerweile, aber in Nürnberg kann man es auch nur anschauen. Das ist ein Kleinod, also was ganz Wichtiges. Manche würden vielleicht auch sagen, das, was der eigene Schatz ist, was mein Schatz ist das Kleinod. Und jetzt natürlich Lehrpsalm und Kleinod ist ein bisschen ein Unterschied. Das Problem bei dem Wort ist, dass das Wort, das da im Hebräischen kommt, nur an zwei Stellen erscheint im Alten Testament und man nicht so richtig weiß, was es bedeutet. Es ist irgendein Name für eine bestimmte Art von Gedicht oder Lied. Und eine Tendenz geht in die Richtung, dass man sagt, das heißt Lehrpsalm und das andere vom Griechischen her, da ist ein Wort, hat eine ähnliche Bedeutung, das heißt so viel wie Süßigkeit oder Zucker. Und dann hat man gedacht, es könnte auch diese Bedeutung Kleinod haben, Schatz. Das zur Erklärung, warum es da so unterschiedliche Überschriften gibt. Man weiß halt nicht alles. In der Ewigkeit können wir Gott mal fragen, was es bedeutet. Aber das Ganze kommt von David. Und ist eine bestimmte Art von Lied. Nochmal geschwind zur Erinnerung, Psalm heißt einfach nur Lied. Also das ist im Hebräischen und im Griechischen das Wort für Lied. Und ich erkläre es den Konfis immer so, ist halt sehr schade, dass wir keine Aufzeichnungen haben irgendwie auf YouTube, wie der David mit seiner Zither da saß. Das wäre natürlich genial, dann würden wir mal hören und sehen, wie das ursprünglich war. Vielleicht fände man die Melodie auch ganz gruselig, weil wir es nicht gewöhnt sind. Wir wissen es nicht. Wir haben halt nur den Text und keine Noten, weil Noten erst später aufgeschrieben worden sind. Aber man kann davon ausgehen, dass die Psalmen immer gesungen worden sind. Und manche Instrumente zum Beispiel, wenn da steht, auf der Harfe zu spielen, die haben wir ja heute auch noch ähnlich. Also, da saß der David mit irgend so einer Art Gitarre und hat gesungen. Was haben die Psalmen für eine Bedeutung im Alten Testament? Die Psalmen, die eröffnen den dritten Teil der hebräischen Bibel, also vom Alten Testament. Die Juden teilen das Alte Testament in drei Teile auf. Das erste ist die Tora. Das sind die fünf Bücher Mose, heißt auf Deutsch Weisung. Also was sind die Gebote Gottes, was will er von uns? Dann gibt es den zweiten Teil, heißt auf Hebräisch Nöbiim, und das sind die Propheten. Und dann kommt der dritte Teil, das sind die Ketuvim, das heißt Schriften. Vielleicht hat es jemand schon mal gehört, dass die Juden den Tanach lesen. Das ist also die Abkürzung von den ersten drei Buchstaben, T, N und dann K oder Tanach heißt also die Weisung von Gott, die Propheten und dann kommen Schriften. Das ist so ganz allgemein. Und die Schriften, der dritte Teil der hebräischen Bibel, dieser dritte Teil beginnt mit den Psalmen. Und ich habe mal eine gute Erklärung gefunden von einem Theologen, der ist allerdings schon verstorben, von Helmut Egelkraut, der sagt, die Psalmen sind die Antwort des Volkes Gottes auf sein Handeln in der Geschichte und sein Reden durch die Propheten. Also hat mir gefallen, diese Zusammenfassung. Am Anfang ist immer das, was Gott tut. Es gilt grundsätzlich. Gott handelt und dann antworten wir. Gott redet und dann kommt unsere Antwort. Damit ich jetzt keine komplette Verwirrung stifte, wer in seinem Alten Testament viel liest, was ich alle nur empfehlen kann, der sagt vielleicht, ups, unsere Aufteilung ist ja ganz anders. Das sind die Psalmen ja irgendwie an einer anderen Stelle und dann kommen erst die Propheten. Unsere Bibel orientiert sich an der griechischen Aufteilung vom Alten Testament. Und die Griechen haben gesagt, wir teilen das historisch auf. Also was war am Anfang und was war am Schluss. Bloß damit man nicht verwirrt wird, aber die Juden, die haben diese Aufteilung. Mose, was hat Gott für eine Weisung, dann was reden die Propheten und dann kommen die anderen Schriften. Und da das finde ich toll, das ist die Antwort des Volkes, dann ist das Lob Gottes. Und so geht es in jedem Psalm, auch in einem Klagepsalm, um das Lob Gottes. Gott wird gelobt für das, was er getan hat und was er tut. Und jetzt gehen wir in den ersten Teil von dem Psalm 16. Ich lese es, wie gesagt, Genfer Übersetzung. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zu dem Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Der Schwerpunkt in diesem ersten Teil ist das Stichwort Glück. Ich habe unten eine Darstellung von Hans im Glück. Das ist ja diese geniale Geschichte von dem einen, der immer mehr verliert und aber subjektiv immer glücklicher wird. Also er kriegt, glaube ich, am Anfang den Goldklumpen, dann kommt Pferd, Rind, Schwein. Ich glaube, hier ist Schwein und Rind. Wie geht es dann weiter? Gans, Henne oder so. Und am Schluss hat er nichts und ist befreit und glücklich. Das ist ja so eine Geschichte, bei der man den Kopf schüttelt und sagt, was ist das für ein Idiot? Und auf der anderen Seite enthält sie vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit, weil unsere Erfahrung als Menschen doch die ist, dass der reich ist, nicht immer glücklich ist. Es gibt ja die Glücksforschung. Ich frage mich immer, wie man das rauskriegt. Ich habe nochmal nachgeguckt, die glücklichsten Menschen leben in Schleswig-Holstein und die unglücklichsten in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist doch eigentlich direkt nebendran. Was geht da schief? Und Baden-Württemberg, was war es mit Niedersachsen, Platz 7? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es ja auch mehr so Dinge im Naturell. Wenn man mich jetzt fragt, bist du total glücklich, würde ich wahrscheinlich immer nur was zum Meckern haben. Und andere, die meckern, ich weiß es nicht. Also Glücksforschung, jedenfalls versucht man ja immer wieder zu sagen, ein gutes Land ist nicht nur das reich ist, sondern wo noch andere Faktoren dafür sorgen, dass man persönlich sich glücklich fühlt. In der Philosophie, und ich denke, da ist die Bibel auch relativ nah dran, da geht es darum, dass das Glück das höchste Gut ist. Wenn ich an einem Punkt angelangt bin, wo ich sagen kann, so habe ich mir mein Leben vorgestellt. Das ist sozusagen mein Wunsch und die Wirklichkeit, die kommen in Deckung, dann bin ich glücklich. Vielleicht könnte man es so sagen. Und jetzt haut David das einfach so raus und sagt, ich sage zu dem Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Also David ist der Überzeugung, dass er sein Glück bei Gott findet, dass seine Sehnsucht bei Gott gestillt wird. Also nicht an einer anderen Stelle, sondern dort kommt er zur Ruhe. Mich hat es auch erinnert an Augustin, der ja sagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Das scheint die gleiche Erfahrung zu sein. Also ich suche Ruhe, Zufriedenheit und bei Gott, da bekomme ich das. Muss man, glaube ich, mal kurz sacken lassen, ob das unsere Erfahrung ist. Ich würde sagen, teilweise schon. Manchmal sind wir vielleicht immer noch aufgewühlt und spüren das nicht so ganz, aber ich könnte schon sagen, ich erlebe das immer wieder und ich hoffe, dass ihr es auch erlebt und denkt, dass ihr es auch erlebt, in bestimmten Situationen, dass ich bei Gott zur Ruhe komme. Und man kann das wahrscheinlich nicht durch eine Methode machen. Methoden können helfen, sondern es ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dass der lebendige Gott mich persönlich annimmt und mir klar macht, so wie du jetzt gerade bist, bist du bei mir willkommen. Und du bist mein geliebtes Kind. Darum das geht's. Und dann bin ich glücklich. David ist der Meinung, dass es auch das Gegenteil gibt, nämlich das Unglück. Und er sagt hier einfach ganz frei raus, wer sich vor einem anderen Gott niederwirft, der bereitet sich dadurch Schmerzen. Und ich glaube, es ist so, dass das Niederwerfen vor anderen Göttern oder vor anderen Ideen und Dingen uns eine kurzfristige Befriedigung geben kann, aber dass wir im Endeffekt uns Schmerzen zufügen. Im Hintergrund könnte hier der schreckliche Brauch in der Religion in Kanaan stehen, wo die Leute ihre Kinder dem Moloch geopfert haben. Also, opfert eure Kinder nicht dem Moloch. Ich vermute, dass das zum Beispiel im Hintergrund ist. Man wirft sich vor einem scheinbar mächtigen Gott nieder und ist dann bereit, blutige Opfer zu bringen. Und er sagt hier, ihr sollt nichts damit zu tun haben. Wir haben jetzt heute kein Moloch mehr um uns rum, aber wir haben bestimmt auch andere Götter oder Götzen. Ist ja ein großes Thema, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Könnten wir überlegen, was für falschen Göttern wir nachrennen, ob es der Besitz ist, der Erfolg, die äußere Erscheinung, ob es vielleicht doch auch reale andere Religionen sind, wo man sagt, irgendwie Buddhismus oder keine Ahnung. Jedenfalls ist es hier für den David klar, er sagt, bleib bei dem lebendigen Gott, wende dich ihm zu, in ihm hast du Glück und geh nicht auf einen anderen Weg. Und er geht sogar so weit und sagt, ich will die Namen ihrer Götzen nicht einmal in den Mund nehmen. Ja, mir hat mal jemand gesagt, warum steht in unserer Hauptstadt ausgerechnet der Pergamon-Altar? Das war eine Frau, die das gesagt hat, die hat es so wörtlich genommen, ich möchte wirklich gar nichts mit den Göttern zu tun haben. Mich interessiert es immer, die antike Götter, muss ich zugeben, aber hier ist er sagt zumindest, bei allem, was mit meinem persönlichen Leben, mit Anbetung zu tun hat, sollen andere Götter keinen Platz haben. Ich glaube, das ist so der Kern, das ist wichtig dabei. Also Glück, wenn ich bei Gott bin, dann bin ich angekommen, ich kann zufrieden sein, geborgen, bei ihm bin ich glücklich. Dann geht es weiter. Es geht um Besitz und Erbe. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Hier geht es darum, dass Gott zu uns sagt, ich sorge für dich, ich kümmere mich um dich. Besitz und Erbe sind ja vor allem im Alten Testament, wo es keine Sozialversicherung gab wie bei uns, die Grundlage dafür, dass man überhaupt in einer Notsituation überleben kann. Also es ist nicht, wir würden ja heute sagen, naja gut, der Sozialstaat, der sorgt für uns, ich brauche eigentlich gar keinen Besitz und kein Erbe. Damals war die Lebensversicherung Besitz und Erbe neben den Kindern, die man hatte. Also im Zweifel, im Notfall, wenn ich nicht mehr weiter kann, brauche ich irgendwas, von dem ich mich ernähren kann. Und David sagt jetzt, das, was mich im Zweifel versorgt, in der echten Notlage, das ist Gott selber. Mein Besitz und mein Erbe, also meine Versicherung ist der Herr, der lebendige Gott. Und er gibt mir das, was ich brauche. Und ich finde, wenn man in die in das Leben von David reinschaut, dann kann man eigentlich das sehr gut nachvollziehen, in welche konkrete Situationen Gott ihm geholfen hat. Er hat ihm immer das zugeteilt, was er gebraucht hat. Es ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit irgendwie ein prunkvoller König war, sondern er ist durch die Berge gezogen mit seinen Kumpels da und war in schwerster Not, in schwerster Bedrängnis. Und in unterschiedlichen Situationen hat Gott ihm immer wieder geholfen. Beispiel, wenn wir den Saul nehmen, als der mit dem Speer nach ihm wirft, rettet Gott ihn. Beim Goliath genauso. Er gibt ihm die geniale Idee, mit der Steinschleuder den Riesen zu besiegen. Auch später wird er versorgt, kommt immer wieder unter und am Schluss bekommt er dann sogar das Königtum. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte nimmt von David, dann sieht man, Gott gibt zur richtigen Zeit uns das, was wir brauchen. Wir wollen oft mehr. Das ist die Geschichte von Manna, vom Auszug aus Ägypten. Da gab es ja Leute, die haben gesagt, das, was Gott uns täglich zuteilt, das reicht mir nicht. Ich sammle noch ein bisschen was an. Und dann diese Geschichte, die man, glaube ich, auf unser Leben auch übertragen kann. Wenn ich mehr will als das, was Gott mir schenkt, dann kommen die Würmer. Es hilft mir gar nichts. Gott teilt mir das zu, was ich zum Leben brauche. Und David ist begeistert über Gott und sagt, genial, dass du dich um mich kümmerst, dass du mich versorgst. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr. Gott schenkt mir Glück, Geborgenheit, Zufriedenheit. Er versorgt mich und jetzt geht's weiter. Gott schenkt mir ewiges Leben. Und das ist der dritte Teil. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Ist eine ganz geniale Stelle mitten im Alten Testament. Es gibt nicht viele Stellen, wo das Thema ewiges Leben und Auferstehung so klar vorkommen im Alten Testament. Es gibt noch Hesekiel 37 als andere bekannte Stelle und Psalm 23, der Schluss, dass man ewig bei Gott sein wird. Aber hier ganz klar, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Ich habe hier ein Bild vom Lazarus und wir haben ja in der Schriftlesung dieses Wunder von Jesus gehört, als er Lazarus vom Tod auferweckt hat. Lazarus war schon 4 Tage tot und es macht deutlich, dass Gott die Macht hat, auch unsere Grenzen, auch unsere physischen Grenzen hier zu überschreiten. Und Jesus hat an diesem Lazarus gezeigt, es gibt ein ewiges Leben und zwar nicht nur als Gedanke, als Idee, sondern dass wir mit dem neuen Körper dann auferstehen, dass Gott uns auferweckt und dass wir neues Leben bekommen. Und das prophezeit hier schon David. Das ist eine prophetische Aussage. Wir haben keine Ahnung, was er sich darunter vorgestellt hat, weil das eigentlich seine Vorstellung damals gesprengt hat. Aber er sagt es hier schon, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Also David sagt, Gott ist größer als der Tod. Er wirkt nicht nur in diesem Leben hier, sondern er schenkt uns die Ewigkeit. Und ich glaube, zentrale Botschaft auch für uns, neben dem ersten, dass Gott uns Glück schenkt und Zufriedenheit, dass er uns versorgt, dann kommt als drittes, er schenkt uns das ewige Leben. Und damit haben wir eigentlich schon die 3 wesentlichen Dinge, die wir überhaupt als Mensch bekommen können. Wenn wir Zufriedenheit bekommen, wenn Gott uns mit dem Täglichen versorgt, was wir brauchen, und wenn er uns die Ewigkeit schenkt, wo dann das Glück auch vollkommen wird, ja, was wollen wir da noch mehr? Und das ist, glaube ich, Grund, dass man Gott dann die Ehre gibt und dass man ihn lobt. Und deshalb sagt er das ja hier auch, ich preise den Herrn. Also nochmal, Gott schenkt uns so unglaublich viel und wir haben Grund dann, Gott zu loben. Und dann kommt jetzt noch der Schluss. Psalm 16, Vers 11, Gott leitet mich. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Dort, wo du bist. Also David stellt klar, wenn wir die Begegnung mit Gott suchen, wenn wir mit ihm in Verbindung sind, dann haben wir eigentlich das, was wir brauchen. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir diese Nähe Gottes suchen und dass wir mit ihm in der Verbindung sind. Und dass wir das dann auch erleben, diese drei Aspekte, die Gott uns schenkt. Nochmal Glück, Zufriedenheit, das, was wir zum Leben brauchen und dann auch die Ewigkeit. Amen. Eins von den ganz tolle ältere Lieder ist das Lied In dir ist Freude. Da kommt es, glaube ich, genial zum Ausdruck. Auch wenn äußere Umstände schwierig sind, haben wir die Freude in Jesus. 398 im Gesangbuch.